Wird es irgendwann mal einen Montag geben, wo wir nichts zu besprechen haben, wo nichts los ist? Ich glaube, das wird nicht vorkommen und irgendwas gibt es über Thüringen immer zu besprechen. Und im Moment steht ja Thüringen im Fokus, deswegen haben wir jede Menge zu beplaudern mit Sergej Lochthofen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen, Herr Rose.
Tja, da ist ja einiges los. Der Bundespräsident hat sich geäußert zu Rot-Rot-Grün, er macht sich Sorgen und so weiter. Und Andreas Bausewein hat dann gleich geantwortet und gesagt, es ist einmalig, dass sich ein Bundespräsident in die Regierungsbildung eines Landes einmischt. Da fliegen ja richtig die Fetzen, oder?
Ach, das hat der Herr Bausewein falsch verstanden. Also der Herr Gauck hat natürlich Sorge, dass das mit Rot-Rot-Grün nicht klappt am Ende. Und aus diesem Grunde hat er natürlich ein bisschen Hilfe geleistet und hat sich geäußert. Früher hat das immer die bayerische CSU gemacht. Die hat dann irgendwas geraunt und die Ossis haben gesagt, also ich wollte mich eigentlich nicht damit beschäftigen, aber das geht ja nun gar nicht. Und dann sind die da losmarschiert und haben dann für die Linke gestimmt, Leute, die sonst normalerweise nie für sie gehen. Aber jetzt hat es der Gauck übernommen. Ich glaube, das ist auch wirkungsvoll. Also wenn der SPD jetzt noch unentschlossen war, der rennt jetzt noch schnell hin und gibt sein Votum ab. Also ich vermute mal, Herr Ramelow kann Blumenstrauß ins Schloss Belvedere schicken.
Ja, kann er also machen, im Grunde hat das Gegenteil erreicht von dem, was er möglicherweise wollte. Aber wir werden es ja erst in wenigen Stunden wissen. Sie gehen davon aus, dass die Mitglieder der SPD tatsächlich für Rot-Rot-Grün votieren.
Das wird nicht ganz einfach werden. Ich habe sehr unterschiedliche Stimmen erlebt. Einige, die so aus der bürgerbewegten Ecke stärker kommen, die haben sich natürlich in die andere Richtung entschieden. Aber ich vermute mal insgesamt, sonst können die wirklich dann Herrn Bausewein ja gleich wieder in den Karton tun. Das heißt, der ist ja dann als Parteivorsitzender gleich wieder desavouiert. Und ich vermute mal, der eine oder andere SPD-Mann hat so Sorge wie Herr Gauck, dass beim nächsten Mal, wenn sie jetzt noch einmal eine Wolte machen, noch einmal einen Haken schlagen, dass sie beim nächsten Mal einstellig sind. Und das ist natürlich für eine große Volkspartei, auch in Thüringen, nicht gerade annehmbar.
Mhm. Trotzdem nochmal zu den Äußerungen vom Bundespräsidenten. Da hat es ja relativ heftige Reaktionen gegeben. Auch die Grünen sagen, naja, alles ganz gut und schön, aber jetzt muss endlich mal auch die Geschichte der DDR-Blockparteien aufgearbeitet werden und dass sie das vermisst, gerade bei der Ost-CDU und dass das jetzt passieren muss. Können Sie nachvollziehen, was die Grünen meinen?
Ja, selbstverständlich, das war ja klar. Die Grünen sind ja mit angesprochen, dass sie eventuell in diesem Dreierboot mitfahren wollen. Insofern ist der Gauck, wobei bei Gauck würde ich das auch ein bisschen noch relativieren. Also ich glaube eher, er zielt auf was ganz anderes. Im Prinzip müsste man ja so eine Abstimmung machen, dass er mal wechselt mit der Merkel. Die wird dann präsidial weitermachen und er würde man endlich mal regieren. Dann könnten auch die Deutschen vielleicht in der Ukraine wieder Truppen stationieren, wo sie da 44, glaube ich, sehr schnell die verlassen mussten. Also da wäre schon irgendwie ein bisschen Schwung und ein bisschen Interesse in der Politik. Also ich würde mir sowas durchaus vorstellen können.
Mensch, also das schöne Wetter, das ruft bei Ihnen Sarkasmus hervor, das finde ich ja gut.
Auf keinen Fall, ich meine das alles 100% ernst.
Ja, verstehe. Naja, ich wollte eigentlich an sich noch gar nicht zur Ostukraine kommen, weil Thüringen ist ja eigentlich so ein schönes Thema, spannend.
Wir können die Welt erstmal um spannenden Themen machen, dann können wir wieder zu Thüringen zurückkehren.
Ja, na gut, dann machen wir mal kurz die Wahl. Das hat mich ja ein bisschen an DDR-Wahlen erinnert, vielleicht sogar noch heftiger. Was ist denn da los in der Ostukraine? Das ist ja, mit einer Wahl hat das ja nichts zu tun, oder? Was ist das? Ein Propagandatrick?
Naja, in der Ostukraine kann man nicht sagen. Die Ostukraine als solche hat ja vor einer Woche gewählt. Das sind mehrere größere Inseln. Natürlich geht es da um viele Leute, also in Lugansk und Donetsk. Und die Russen haben das ja schon, glaube ich, anerkannt. Also sie sagen, es ist eine lupenreine demokratische Wahl, wie man sich das so in Russland vorstellt. Also gemessen an Stalin in den 30er Jahren haben die auch wirklich sehr entspannt wählen können. Ja, es gab sogar, wenn ich es höre, etwas Ordentliches zu essen. Hm. Ist ja fast wie in DDR-Zeiten. Ich weiß nicht, ob sie jeweils... Doch, sie sind vom Jahrgang jemand, der wählen war, stimmt?
Als ich
haben
Jungwähler
sie die
war...
abgeholt als erster Wähler mal?
Nee, ich wollte nicht hingehen und da haben sie mich abgeholt zur Wahl und haben gesagt, Herr Rose...
Mit Handschellen, hoffe ich doch.
Nein. Herr Rose, kommen Sie mal mit, wir haben doch einen Blumenstrauß für Sie.
Und dachte ich auch, das ist ja etwas, sag ich mal, das können Sie ja fast als Widerstandsgeschichte ja verkaufen.
Absolut, also ja.
25 Jahre nach der Maueröffnung, nach dem Wendeherbst, nach der friedlichen Revolution, je nachdem, aus welcher Richtung Sie kommen, nennen Sie das, ist das eine lupenreine Widerstandsgeschichte. Haben Sie auch schon gemerkt, dass die Zahl der Widerstandskämpfer inzwischen auf 95% der Bevölkerung angestiegen sind?
Ich glaube sogar noch mehr. Wir waren alle.
Nee, das wird dann bei der 40-Jährigen.
Ach, verstehe, ja.
Ja, die 40-Jährige wird dann auch ganz wichtig. Dann sind es 103% nach deutscher Variante. Dann
wir waren alle dagegen.
Wir beide vielleicht, die anderen waren alle Widerstandskämpfer.
Absolut, alle waren dagegen, naja.
Ja, also insofern sage ich mal, diese ukrainische Wahl ist natürlich absurd, aber die Machtkonstellation ist natürlich so, wir sind froh, wenn der keinen Krieg weitermacht, der Putin, und insofern sage ich mal, dass da alle Verträge verletzt werden, die er auch jetzt erst selber mitgeschlossen hat. Offensichtlich hat er auch nicht 100% die Kontrolle über diesen Leuten. Das ist ja oftmals, das wissen wir ja schon von Goethe, dass der Lehrling dann plötzlich nicht mehr weiß, wie es geht, und plötzlich marschieren die Dinge alleine los. Also da sind wir noch mit viel, die Menschen dort vor allem, mit viel Leid konfrontiert.
So, jetzt möchte ich aber in mein Lieblingsland zurück nach Thüringen. Da steht die Regierungsbildung an. Wenn Herr Ramelow im dritten Wahlgang nicht scheitert, scheint es so zu kommen. Und derweil zerlegt sich die CDU. War das zu erwarten oder ist es eher sozusagen keine Zerlegung, sondern dass sich die Machtkonstellationen in dieser Partei ändern?
Nein, nein, ich vermute mal, da geht es auch wirklich um die große Zukunft der CDU in Thüringen. Ich glaube, der konservative Teil, der sich ja die ganze Zeit von Frau Lieberknecht geknechtet gefühlt hat, der sagt, schaut doch mal, wie erfolgreich sich die SPD in den letzten 20 Jahren in drei Teile zerlegt hat. Warum sollten wir dieses erfolgreiche Modell nicht für die Thüringer CDU auch wählen? Das heißt, ein Teil geht mit der AfD zusammen, Antieuropäer, dafür finden sie auch in Thüringen jede Menge, also da kann man schon zusammengehen. Und der Rest, der bleibt dann irgendwo noch eine andere Partei. Das heißt, es ist normal oder es ist zu erwarten, und so verhalten sich halt diese Leute auch, obwohl sie es wissen, dass es Unsinn ist, dass man sich, wenn man in die Opposition muss, erstmal richtig zerlegt und Jahre braucht, um diese Wunden zu lecken. Das ist etwas, scheint Naturgesetz zu sein. Herr Rose, wir werden es nicht aufhalten können.
Wir werden es nicht aufhalten können, aber beobachten, und da gibt es ja Menschen, die sagen, ja, das wird ganz normal sein, dass die CDU nach rechts rückt, weil die AfD natürlich die CDU vor sich her treibt, und das wird eine ganz normale Justierung werden.
Ich vermute, das ist eine ganz perfide Wahlkampftaktik schon von dem Ramelow, damit das nächste Mal wiedergewählt wird.
Verstehe.
Eine schöne, knackige, konservative CDU mit AfD möglicherweise als Partner. Bis dahin könnte sowas ja ganz gut, wenn ich Herrn Moring richtig verstehe, dem exponierten Vertreter Konservativen, da könnte ich mir das schon vorstellen, also ich sage mal so im Bereich von 25% mit der AfD zusammen, da kann man dann auch wirklich nochmal, wie hat der Wehner gesagt, 15 Jahre Opposition erfolgreich absolvieren.
Oh je, sind Sie schon durch den neuen Jagdbecktunnel gefahren?
Ich ja, selbstverständlich, war im Vogtland am Wochenende und bin, sagen wir, tolles Ding, also wirklich tolles Ding. Man sieht jede verbaute, doppelte und dreifache Mark und Euro in dem guten Stück. Ich glaube, die Sache ist 3,5 Kilometer lang und kostet doppelt so viel wie der längste Tunnel Deutschlands am Rennsteig. Ja,
Ja, aber es ist uns sehr wichtig.
Ja, trotzdem toll. Es ist ja ein großer Beweis der Westdeutschen an die Ostdeutschen. Ihr könnt die Millionen haben, ihr könnt sie auch verpulvern. Und ich bin natürlich ein Nutznießer davon, dass man da, was mich aber, sagen wir, technisch sehr verwundert hat, wenn du rauskommst, ich bin es ist ja nur eine Röhre erstmal auf, ich habe auch nirgendwo die Bänder gesehen, kein Mensch war da, wie finden Sie ihn da?
Ja, na gut, wir Radfahrer haben ja den Teil der Autobahn, der jetzt gesperrt ist, haben wir ja geentert, und da haben dann gleich die Autofahrer angerufen und sagen, ey, da sind Fahrradfahrer auf unserer Autobahn, und da haben wir so gesagt, Mensch, wir haben das auch mit unseren Steuern mitbezahlt, dürfen wir jetzt auch auf der alten Autobahn Fahrrad fahren.
Das ist richtig, hoffentlich verirrt sich da keiner mit einem Bulldozer dahin oder was auch immer, dann wird es mit dem Fahrradfahren schlecht. Aber was mich wirklich technisch gewundert hat, du fährst aus dem Tunnel raus und fährst weiterhin auf den Berg hoch. Ich dachte immer, bei Tunnel wäre der Sinn der ganzen Veranstaltung, du kommst unten raus und kannst dann flach runterfahren irgendwo hin. Nein, es ist nur der kleine Tunnel, der gebaut worden. Stellen Sie sich vor, Sie hätten den großen gebaut, dann hätte der bestimmt eine Milliarde gekostet.
Also Herr Lochner, es ging doch nicht um die Steigung, sondern es ging um die Orchideen.
Orchideen, also ist ja auch eine wunderschöne Gegend, gar keine Frage. Ich bin ja wirklich gespannt, wie die das dann diese alte Autobahn aufreißen und das alles wegschaffen und ob die Orchideen wiederkommen. Ich vermute ja mal, dass die wirklich uns den Gefallen tun. Das machen ja die Tiere und die Pflanzen nicht immer. Denken Sie an diese zwei Brücken, die auf der Thüringautobahn, auf der Waldautobahn gemacht worden sind. Da tun sich ja die Tiere schwer, weil man ja keine Experten befragt hat, sondern schöne Brücken gebaut hat für die Tiere. Die haben einen Huckel in der Mitte, sodass ein Hase, wenn er kommt, nicht sieht, was dahinter passiert. Ja? Mhm. Da hat er natürlich Angst, so ein kleiner Hase, das verstehe ich ja schon mal. Dass es sehr schwer ist, da irgendwie Tiere darüber zu leiten.
Manchmal,
und insofern bin ich ja mal gespannt, ob die Orchideen ja wenigstens wiederkommen.
Manchmal braucht es ja auch Panzer, um Tiere zu schützen. Also im Nessetal, da waren die Gelbbauchunken, solange die russischen Panzer noch da waren, die haben so schöne Kuhlen gefahren, wo sich das Wasser drin gestaut hat, und da waren die Gelbbauchunken. Nachdem dann die Sowjets weg waren, waren die Gelbbauchunken auch weg, und da gab es Forderungen, dass doch die Panzer da, dass man wieder mit Panzern da reinfährt.
Klar, die Russen sollten mal wiederkommen, das finde ich auch vollkommen richtig.
Sind wir uns einig.
Die sollten nochmal durchfahren, durch die Gegend. Ja, die Wildschweine allein schaffen das nicht, wenn sie da eine Kuhle graben. Da haben sie vollkommen recht. Die Gelbbauchunke ist voll für die Neubesetzung Deutschlands.
Mhm. Also die Russen kommen, das haben wir jetzt mal beschlossen, die können ja, wollen ja auch nur helfen.
Ja, selbstverständlich. Das sagen sie uns ja jeden Tag und die kommen ja jetzt auf demokratische Weise.
Wunderbar.
Die sogar wählen bestimmt, dass sie kommen.
Herr Lochthofen, also ich weiß nicht, ob die Sonne uns beiden gut getan hat. Also ich war ja draußen, spazieren, Radfahren. Was haben Sie gemacht?
Ich war gestern Abend in Weimar, da tagt ja der große Journalistenkongress und ich habe Anregungen von den Kollegen dort aus meinem Buch gelesen, was ja Journalistengeschichte auch mit beinhaltet. Also diese Familiengeschichte hat ja viel mit Journalismus zu tun. Und vor einem Publikum, das aus Kollegen besteht, das ist immer sehr gefährlich. Und am Ende war ich sehr, sehr froh, dass ich das gut überstanden hatte und auch die Kollegen sehr nett zu mir waren, weil sie wissen ja, wo Journalisten zusammen sind, da sind so viele Leute, lauter kluge Leute, die alles besser wissen, da kann schnell passieren, dass du ins Hintertreffen gerätst, aber ich bin froh, dass ich es gut überstanden habe. Die Woche bin ich, glaube ich, noch in Suhl bei Lesungen anstatt, also ich bin gut unterwegs. Um mich müssen Sie sich keine Sorgen machen.
Grau heißt Ihr neues Buch? Und,
ja, immer noch, der Titel ist geblieben und ich erkläre auch, warum es grau ist, weil natürlich viele Menschen in der DDR sagen, ja, ich habe ein buntes Leben gehabt, ich habe Ferien gemacht auf Rügen und habe schön gebadet und meine Kinder haben eine schöne Zuckertüte gehabt und so weiter. Das ist alles vollkommen richtig, aber das Land war natürlich ein bisschen abgeschnitten von der Außenwelt und ich glaube, manches, was in der DDR passierte, deutet doch darauf hin, dass das nicht selbstverständlich war, wie es war. Und deswegen auch abgeschafft worden ist. Insofern sage ich jetzt mal, neben diesem individuellen Erlebnis einer sehr behüteten Kindheit oder was auch immer, gab es natürlich auch den großen Rahmen. Und der war schon ganz schön grau. Ich denke nur an die Leipziger Muttererde, die man im Ofen verbrannt hat. Ja, die, denken Sie mal an die Luft damals an.
Sehr gelocht.
Über die man nicht sprechen durfte, das war ja auch wieder. Es war Industrienebel, aber kein Smog.
Das stimmt, wir hatten ja hier im Tal in Erfurt auch, war die Luft nicht so besonders, heute ist sie etwas besser.
Ja, aber wenn Sie am Abend im November durch den Schmidtstädter Knoten fuhren da unten, da mussten Sie Nebelscheinwerfer einmachen, ja, das war klar.
Herr Lochthofen, ich freue mich auf eine neue Plauderei, nächste Woche um die gleiche Zeit, kurz nach 9, bis dahin eine schöne Zeit.
Bis dahin ist in Thüringen genug passiert, alles klar.
Tschüss.